Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 22. September 2025. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen, wichtigen Werbedurchsage. Mehr Aktienkultur bedeutet mehr Wohlstand für alle und mehr Sicherheit im Alter. Das Buch Aktien souverän investieren von André Kistler, dem Schweizer Börsenpionier mit über 50 Jahren Erfahrung, ist ein optimistisches Plädoyer dafür, Selbstverantwortung für die eigene Altersvorsorge zu übernehmen. Der Autor macht darin deutlich, dass die Rente keine staatlich garantierte Sicherheit ist und dass man umso erfolgreicher ist, je früher man mit dem Investieren beginnt. Dieses Buch, das derzeit auf der nationalen Sachbuch-Bestsellerliste steht, steckt voller praktischer Tipps und Erfahrungen für alle, die eigenständig entscheiden, langfristig planen und an die Kraft des Fortschritts glauben. André Kistler erläutert, warum Schweizer Qualitätsaktien eine solide Grundlage für den Vermögensaufbau sind und wie sich typische Fehler vermeiden lassen. Das hochinteressante Buch «Aktien souverän investieren» von André Kistler ist jetzt auf buchhaus.ch, ich wiederhole, buchhaus.ch erhältlich. André Kistler, «Aktien souverän investieren», Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Märtyrer der Freiheit, gestern große Trauerfeierlichkeiten zur Ermordung von Charlie Kirk in einem vollbesetzten Stadion in Arizona, eine ganz monumentale und bewegende Veranstaltung mit einem Staraufgebot an republikanischen Politikern. Die Witwe von Charlie Kirk hat gesprochen, natürlich unter Tränen, und sie hat zur Versöhnung aufgerufen. Ganz wichtig, sie hat gesagt, ich verzeihe dem Mörder, Tränen überströmt, aber sie hat das gesagt und Standing Ovations dafür bekommen. Und das ist meines Erachtens der entscheidende Satz, der da an dieser wirklich sehr beeindruckenden, imponierenden Veranstaltung gesagt wurde. Natürlich amerikanisch von der ganzen Art her, wie man das macht, wie man dazu steht, diese Mischung aus Show, aus Zuversicht, aber auch aus Trauer, die dann öffentlich bekundet wird, die großen Emotionen auf der Leinwand, auf der Bühne. Es gibt da viele Kritiker und Beckmesserer, die sich daran dann die Schuhe abputzen und fast etwas überheblich sagen, ja, das sind eben die Amerikaner, das ist diese, ja, aber die Amerikaner, sie machen das und sie können das auch. Und so eine Art Gottesdienst, wie da stattgefunden hat in diesem Stadion, das ist schon unglaublich und das hat gezeigt, was für ein Phänomen dieser Charlie Kirk ist. Und er ist offensichtlich heute, zwei Wochen nach seiner Ermordung, ein größeres Phänomen als je zuvor. Das ist auch mehrfach betont worden an diesem Abend. In den deutschen Medien lese ich Einschätzungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es hier, viele Redner betonen Kirks christlichen Glauben und rufen zum Kampf gegen politische Gegner auf. Ja, solche Stimmen mag es gegeben haben, aber der springende Punkt war, dass eben genau das, was jetzt die Trump-Kritiker da hineinprojizieren, hineinlegen wollen, dass das so eben nicht stattgefunden hat, sondern dass der Aufruf zur Versöhnung und eben nicht zur neuen Hexenjagd oder zur rechten Cancel Culture, nicht das hat da im Vordergrund gestanden, sondern das Gegenteil. Nehmen wir die Reden von J.D. Vance, amerikanischer Vizepräsident, mit einer sehr intelligenten Ansprache, die auch die Tonalität, den Tonfall richtig gesetzt hat. J.D. Vance, ein Freund von Charlie Kirk, hat gesagt, ja, was hätte Charlie von uns erwartet, was wir hier sagen sollen? Er hätte von uns erwartet, dass wir die Wahrheit sagen, dass wir sagen, dass diese Tat von Linksradikalen begangen wurde, beziehungsweise auch von Linksradikalen für sich in Anspruch genommen wurde. Und diese Missstände gilt es ungeschminkt zu benennen, ohne in ein verlogenes Kumbaya abzugleiten. So hat das ausgedrückt, ein Fake Kumbaya, dass man da eben im Sinne der allgemeinen Trauer immer gern auch mitschwingen lässt, so gewissermaßen die salonfähige Verlogenheit, die aufgesetzte Freundlichkeit, die dann eben nur die Aggressionen verbirgt, die sich da tarnen in wohlklingenden, salbungsvollen Formulierungen. Nein, die Realität beim Namen nennen, aber gleichzeitig im Sinne der christlichen Versöhnungslehre, liebe deine Feinde, auch die Hand ausstrecken. Das war die Aussage des amerikanischen Vizepräsidenten und sehr bewegend, berührend dann der Auftritt der Witwe Erica Kirk, die auch gesagt hat, sie werde das Werk ihres Mannes weiterführen und eben unter Tränen, das war dann sozusagen das Zentrum und das Wichtigste in ihrer Rede, voll dem natürlich diametral widersprechend, was jetzt die deutschen Medien oder die Frankfurter Allgemeine in diesem Zusammenhang berichtet, eben dem diametral widersprechend, dass ihr zum Kampf aufgerufen wurde. Mit Spannung habe ich dann erwartet, was US-Präsident Donald Trump sagen würde. Ich habe mir also die Veranstaltung am Schluss angeschaut bis zum Ende. Dauert etwa bis 1:30 Uhr morgens. Sie sehen, das war eine kurze Nacht für mich. Ich habe nicht allzu lange geschlafen. Aber das geht schon. Wenn man am Wochenende etwas zur Ruhe kam, dann kann man auch mit einer etwas kürzeren Schlafzeit optimal in die Woche einsteigen. Und ich fand eben auch diese Rede von Trump interessant. Ich habe mich auch gefragt, wird das jetzt sozusagen zur Gegen-Cancel Culture? Haben wir jetzt den rechten Kulturkampf? Nehmen Sie jetzt Ihre Bibel und schlagen den Linken den Schädel ein? Das wäre dann das Letzte, was wir brauchen. Und viele haben es ja so schon interpretiert. Aber auch der Präsident hat für seine Verhältnisse eine sehr versöhnliche Rede gehalten. Nicht unbedingt immer in der Wortwahl, weil er hat da schon auch, ähnlich wie J.D. Vance, ganz klar Ross und Reiter benannt, aber er hat eben auch den Geist von Charlie Kirk beschworen, so wie er ihn erlebt habe. Eine große Würdigung durch den amerikanischen Präsidenten, der sich bedankte, der erklärt hat, was für eine Bedeutung Charlie Kirk für ihn, für seine MAGA-Bewegung hatte, wie oft sie telefoniert hätten, was für ein unglaublich hart arbeitender Überzeugungskämpfer und Mitstreiter Charlie Kirk gewesen sei. Geld habe für ihn keine Rolle gespielt. Ihm sei es um die Sache gegangen, um die Mission die Vereinigten Staaten von Amerika hier wieder auf die richtige Schiene zu bringen. Und er sprach dann auch über die Versöhnlichkeit und über die Aufrufe, da eben auch dem Mörder sozusagen die Hand zu reichen bzw. ihm zu verzeihen. Das hat er sehr ehrlich getan, sehr authentisch. Man hätte es Trump ja nicht abgenommen, wenn er plötzlich auch in diesen versöhnlichen Tonfall eingeschwenkt wäre. Er hat gesagt, Charlie hat das so gesehen und ich finde das, hat das zum Ausdruck gebracht, er findet das auch gut, dass das hier so gesagt werde, aber für ihn persönlich gelte das nicht, er könne das nicht, er sei da nicht wie Charlie, er könne seinen Feinden, seinen Gegnern eben nicht vergeben, er hasse sie, er sei gegen sie. Und das klingt natürlich sehr hart, wenn Sie das einfach so rausnehmen als Zitat, aber die Art und Weise, wie es zum Ausdruck gebracht hat, schauen Sie sich das an, war für mich zumindest in meiner Wahrnehmung, mag sein, dass ich hier etwas auch meiner Hoffnung Ausdruck gebe, für mich war das jetzt nicht der kulturkämpferische Sound eines neuen McCarthyismus, die ganze geballte Selbstgerechtigkeit, von der man befürchten muss, dass sie dann in eine Art polit-religiösen Bürgerkrieg ausarte. Also schon ehrlich die Täterschaft klar kritisieren, benennen, aber daneben eine Feierlichkeit, die eben nicht dem entspricht, was hier nun an Eindrücken erzeugt werden soll. Auch in Deutschland sind die Sitten schon verroht. Das ist die zweite Titelzeile zu diesem Thema. Das ist interessant, da findet sich in der FAZ also der Satz: Aus dem Attentat lässt sich lernen, wohin das Dämonisieren Andersdenkender führen kann. Wer einen Menschen zum Menschenverächter, also zu einer Art Monster erklärt, will sich nicht mehr argumentativ mit ihm auseinandersetzen. Er kann ihn nur noch niederbrüllen, bekämpfen und im schlimmsten Fall vernichten. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das ist natürlich ein Satz, den ich gerne lese, der könnte auch in der Weltwoche gestanden haben. Und es ist ein Satz, der in ähnlicher und in ja, abgewandelten Formulierung natürlich hier schon oft geäußert wurde. Diese Untugend, diese Seuche des Moralismus, des Dämonisierens, der Verteufelung, das ist eben falsch. Und hier klingen nun, und hier sieht man nun die zarten Knospen vielleicht einer Einsicht. Denn diesen Satz muss man natürlich nicht nur auf die Vereinigten Staaten von Amerika anwenden. Und vielleicht meint der Autor ja auch so etwas durch die Blume. Man muss ja aufpassen heute, was man in Deutschland in der Öffentlichkeit sagt, vor allem in den Mainstream-Medien, da bist du sofort im Shitstorm. Da haben natürlich auch viele der Journalisten Angst um ihren Job, ganz klar. Da ist eine starke Selbstzensur im Gange. Aber vielleicht sind das jetzt Spurenelemente der Einsicht, der Einkehr, auch der Selbstkritik. Denn Dämonisierung ist die Lieblingsbeschäftigung der deutschen Medien auch in der Innenpolitik. Wenn Sie schauen, wie man die AfD verteufelt ausgrenzt, aus Schweizer Sicht ist das lächerlich. Die AfD ist keine rechtsextremistische Partei, wenn Sie auf Ihr Parteiprogramm abstellen. Und immer diese Behauptungen, Gerüchte, ja, es gäbe dann eben die ganz Schlimmen, die da auch noch mit dabei sind. Unter anderem wird da immer ein Name genannt von einem Politiker, der seit über 10 Jahren in einem Parlament voll integriert ist. Und wir haben noch nie gehört, auch nur in Ansätzen, dass da von dem ein Vorstoß ausgegangen sein könnte, der in irgendeiner Art und Weise die deutsche Demokratie gefährden könnte. Also hier wird doch genau das gemacht, innenpolitisch, übrigens auch durch die FAZ, nämlich Dämonisierung, Verteufelung, Ausgrenzung aus Schweizer Sicht. Ich betone das lächerlich, nicht nachvollziehbar, undemokratisch. Deutschland entschuldigt, ist noch eine junge Demokratie, aber als Deutscher müsste man sich doch dagegen auflehnen. Das kann's doch nicht sein. Das hat doch mit Demokratie nichts zu tun. Aber eben hier, die Medien, sie sprechen etwas mit gespaltener Zunge. Auf der einen Seite kritisiert man die Dämonisierung, auf der anderen Seite betreibt man sie selber. Aber das ist menschlich. Das passiert natürlich allen, dass sie da unterschiedlichen Maßstäben aufsitzen. Hoffen wir also, dass dieser Satz ein erster Schritt zur Einsicht sein könnte. Und apropos Dämonisierung, dann sind wir natürlich auch in der Außenpolitik. Da wird auch nach Kräften verteufelt und verketzert. Da werden Brandmauern gebaut und rhetorische Zuspitzungen gewagt, die brandgefährlich sind, vor allem weil es sich um einen aktiven Krieg handelt. Also der Umgang mit Russland könnte vielleicht auch einmal unter dem Aspekt der Dämonisierung neu beleuchtet werden. Unter dem Aspekt des vollständigen Verzichts auf Nüchternheit und der Bereitschaft, einen Krieg, so schrecklich er einem da vorkommen mag und auch ist, in seinen historischen Zusammenhängen zu beleuchten. Also ein wichtiger Satz, den wir da lesen, allerdings einer, von dem wir hoffen müssen, dass er dann auch in anderen Bereichen, vor allem der deutschen Innenpolitik und Außenpolitik, sich zur Geltung bringen möge. Bleiben wir noch einen Moment bei Russland, beim Ukraine-Krieg. Die Situation, ich habe es am Wochenende gesagt, brandgefährlich. Das kann übergreifen, das kann eskalieren. Es gibt jetzt da ein Gerangel, es gibt NATO-Sitzungen, mutmaßliche oder tatsächliche Verletzungen des NATO-Luftraums im estnisch-baltischen Raum, das Baltikum natürlich eine ganz spezielle Zone mit einer eigenen Geschichte gegenüber Russland und diese Geschichte respektiere ich und die Balten sind ja allergisch oder scheinen es zumindest zu sein gegenüber Russland, was wiederum nachvollziehbar ist, denn sie waren mal Teil der Sowjetunion, das wollen die Russen heute nicht sehen, die Traumata, die sie da hinterlassen haben als Sowjetmacht, da ist die Einstellung gegenüber der eigenen Geschichte nicht so kritisch, wie man sie bei uns sieht und dass die Balten da mit größter Besorgnis und auch einer Bereitschaft, den Konflikt hier zu bestehen, dass die das so sehen, da habe ich vollstes Verständnis, aber man muss eben sehen, das sind andere Interessen, das sind andere historische Erfahrungen, als sie andere Länder haben, als sie die Deutschen haben, als sie die Schweizer haben. Und die Gefahr, die wir jetzt laufen in Europa, ist, dass man natürlich alle Interessen in der EU in einen Topf wirft. Dass alle das Gleiche empfinden müssen gegenüber Russland, dass man die historischen Entwicklungen, dass man die historischen Erfahrungen, die historischen begründeten Interessen, dass man die nicht mehr ernst nimmt. Und es wäre meines Erachtens brandgefährlich, wenn es Länder des Baltikums oder auch Polen mit auch einer ähnlichen, einer aus sich heraus völlig legitimen Geschichte, wenn die jetzt plötzlich den Ton angeben für die Gesamt-EU-Außenpolitik inklusive Schweiz. Das wäre bedrohlich. Und viele dieser Töne sehen wir eben auch bei unseren Militärs, die immer noch mehr NATO rufen, die sagen, Russland werde die Schweiz angreifen und so weiter. Da kommt also diese Rhetorik aus dem Osten, wird völlig unkritisch dann auch in der EU-Zentrale gewissermaßen flächendeckend ausgebreitet. Das ist sehr, sehr problematisch. Also man muss hier die Interessen, die nationalen Interessen ernst nehmen, respektieren, aber immer auch Grenzen aufzeigen und sagen, Entschuldigung, das, wie ihr das seht, eure Erfahrungen, die sind legitim für euch. Was steht es einem Schweizer zu, sich über die baltischen historischen Erfahrungen lustig zu machen oder sich kritisch zu äußern? Das Gegenteil. Aber man muss auch respektieren, dass es andere historische Erfahrungen und andere Interessen gibt. Das ist ganz etwas Wichtiges, aber das fällt in der EU derzeit schwer. Zweiter Punkt, die Frage, ist es eigentlich im Interesse des Westens, Russland eine militärische Niederlage zu bereiten? Das ist ja angeblich das Ziel, das man verfolgt, zusammen mit der Ukraine. Auch die Ukraine hat ein legitimes nationales Interesse gegenüber Russland, das hier nicht bestritten wird. Was ich bestreite, ist diesmal, dass man dieses Interesse universell uns auch noch aufpfropfen will. Und jeder ein Schurke ist, jeder sich rechtfertigen muss, der sagt, nein, wir machen da nicht mit, wir haben ein anderes historisches Interesse. Man tut übrigens diesen Ländern auch keinen Gefallen, wenn man seine eigenen nationalen Interessen verleugnet. Das müsste man einigen Politikern, vor allem da diesem Trio in Infernale, Macron, Starmer und Merz einmal mitteilen, die meines Erachtens diesen Ukraine-Krieg immer auch betreiben mit anderen Interessen im Hinterkopf, mit innenpolitischen Interessen, mit Ablenkungsinteressen. Man muss doch das um Himmels Willen, meine Damen und Herren, viel kritischer sehen als die deutschen Journalisten. Pardon, das ist doch der falsche, das ist eine falsche Obrigkeitshörigkeit, eine falsche Staatsgläubigkeit, die sich da zum Ausdruck bringt. Also ist es im Interesse des Westens, Russland eine militärische Niederlage beizufügen? Nein, im Gegenteil, das wäre verheerend. Das könnte zu einer Implosion des Machtzentrums führen. Das könnte zu einer Desintegration Russlands führen, einer unkontrollierten. Mit der Möglichkeit, dass zum Beispiel China, ich will jetzt da niemandem etwas unterstellen, dass China sich gewisse rohstoffreiche Gebiete unter den Nagel reißt. Und Russland stand schon einmal am Rande des Abgrunds in den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und dann sind eben die Stabilokraten gekommen, die Stabilokraten, Putin und Lukaschenko und wie sie alle heißen, die nicht von der Macht abdanken können, weil sie natürlich sagen, ohne uns bricht das Chaos aus. Ja, das ist das Problem dieser Länder, dass sie nicht auf friedliche, demokratische Art und Weise den Machtwechsel organisieren können. Aber die Reaktion, die wir darauf zeigen, ist eben falsch. Wir müssten diesen Ländern helfen. Wir müssten doch schauen, dass die Konflikte, die es gibt, dass man die nicht hochlodern und ausbrechen lässt. Wir müssen uns einsetzen dafür, dass die friedliche Koexistenz wieder zustande kommt. Aber je mehr Druck auf den Kessel in Russland von westlicher Seite gemacht wird, die Amerikaner haben es gemerkt, die seilen sich jetzt ab, die setzen auf Verständigung, auf Freundschaft, auf Wiederaufnahme von Wirtschaftsbeziehungen. Aber die anderen, die produzieren, ohne es zu merken, ohne es realisieren zu wollen, in ihrer ganzen militanten Rechthaberei eine für sie selber brandgefährliche Situation. Denn auch für Europa wird das brandgefährlich, wenn da in Russland eine unkontrollierte Situation stattfindet. Erstens, je mehr sie eine Atommacht an die Klippe schieben, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass diese in die Ecke gedrängte Atommacht Atomraketen einsetzt. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, wenn dann dieses unrealistische Szenario, Russland militärisch besiegen zu wollen, ich halte das für völlig weltfremd, aber spielen wir es mal durch. Das würde dazu führen, dass natürlich die Macht in Moskau kollabiert, implodiert, mit den unabsehbaren Folgen, die ich geschildert habe. Also in dieser Hinsicht muss man sich doch mal diesen Krieg vor Augen führen. Der Westen, Europa hat ein Interesse, das beizulegen. Und ich würde sagen, ganz provokativ, gegen alles gerichtet, was Sie hören, den lieben langen Tag lang, wir müssen den Russen helfen. Wir müssen den Russen helfen, ihre Probleme besser zu lösen, damit wir alle bessere Beziehungen haben. Das ist die Rhetorik, die ich von Politikern hören möchte. Aber davon hören sie zumindest in unseren Breiten nichts. Die Amerikaner machen das, setzen da auf Versöhnung, während bei uns auf Konflikt gesetzt wird. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir melden uns zurück.